Wenn wir über das Thema On-Premise oder Cloud abwägen, dann gibt es natürlich noch einen Mittelweg. Und wir als Cisco sind der einzige Hersteller, der diesen Mittelweg auch gehen kann.
Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von Comstor mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der IT-Komplizen. In diesem besonderen Fall einer Fortsetzungsfolge vom letzten Mal. Und dazu habe ich wieder den Malte mit dabei. Hi Malte.
Hallo Peter.
Schön, dass du wieder dabei bist. Magst du für die, die beim letzten Mal nicht dabei waren, kurz sagen, was du bei Cisco machst?
Ich bin der technische Leiter für den Bereich Collaboration hier bei Cisco Deutschland.
Und du bist Wiederholungstäter, jetzt mittlerweile zum dritten Mal dabei.
Genau.
Wie ich schon eingangs sagte, eine Fortsetzung der vorherigen Folge, wo wir uns zum Ende des Jahres 2025 nochmal angeguckt haben, was denn auf eurer Webex One so alles passiert ist. Die hat ja im November stattgefunden und da haben wir kurz zusammengefasst, was es da für Neuerungen gibt. Wir haben häufig über das Thema Artificial Intelligence im Collaboration-Bereich gesprochen und heute wollen wir uns als Fortsetzung nochmal angucken, wie kann man das Ganze im vollsten Vertrauen der Kunden machen. Jetzt wollte ich dich mal fragen, Malte, hört man da an der einen oder anderen Stelle auch mal Rückfragen der Kunden, wo denn die Daten verarbeitet werden?
Peter, erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und dass wir uns das Thema noch weiter vor die Brust nehmen quasi. Du hast vollkommen recht. Also das sind nicht nur einige Kunden, sondern es ist eine Vielzahl an Kunden, die fragen, was macht ihr denn eigentlich mit den Daten? Wird das benutzt, um irgendwas zu trainieren? Ich fühle mich nicht ganz wohl damit. Hilft mir mal ein bisschen Aufklärungsleistung zu machen. Aber es sind auch Fragen wie, woher weiß denn der User, dass jetzt AI läuft? Mhm. Woher weiß der denn, wie er damit umzugehen hat? Oder natürlich, wie kann er es ausschalten? Ganz klar.
Was sind denn deine Antworten auf diese Fragen der Kunden?
Also erstmal generell nehmen wir das wirklich ernst. Weil die Bedenken sind da und es gibt immer so zwei Ansätze in der IT. Entweder schaltest du, wenn ein neues Feature kommt, schaltest du das automatisch, wenn du auf so einem aktuellen Track bist und jeden Monat ein Update kriegst, schaltest du das mit an oder du lässt es aus. Und wenn du es auslässt, dann werden es die User wahrscheinlich nie mitbekommen, dass es dieses tolle neue Feature gibt. Auf der anderen Seite schaltest du es an, dann sind im Zweifelsfall die Admins die dann erstmal sagen, oh Gott, was passiert hier gerade und wieso? Und die User bekommen aber mit, dass es so tolle neue Features gibt. Das ist immer eine Abwägung. Wir fahren generell so, dass wir versuchen, die neuen Features einzuschalten. Aber unsere Admins und die Leute, die das System betreuen, natürlich ausreichend vorher zu informieren und dann denen die Möglichkeit zu geben, wenn sie das nicht angeschaltet haben wollen, vorher diesen Opt-out zu machen. Generell, wenn dann ein neues AI-Feature kommt oder aktiviert werden soll, dann ist es im Regelfall eine Diskussion, das hört sich jetzt negativ an, aber eine Aufklärungsarbeit mit den Kunden oder mit dem Partner, im Idealfall gemeinsam, dass wir da auf einem sicheren Pferd sind und dass jeder ein gutes Gefühl hat, wenn wir die Sachen aktivieren.
Es wäre ja ein Erfolgsgarant für unseren Podcast, wenn der ein oder andere Kunde kommt und sagt, ich habe gehört, da gibt es einen No-Taker, warum haben wir den nicht? Warum sind wir nicht auf dem neuesten Softwarestand? Das würde ich mir sogar wünschen, dass sowas passiert, weil dann wird die Diskussion angeregt. Weil grundsätzlich muss sich ja jedes Unternehmen Gedanken darüber machen, wie es mit der AI umgeht. Ja, weil die kommt entweder auf dem offiziellen Weg oder auf dem Schleichweg. Also Absolut. Es hat ja auch keiner gefragt, ob du die Copilot-Agent einsetzen willst von Microsoft. Der war einfach da. Also zumindest war das bei uns so. Klar gab es ein Regelwerk dahinter. Habt ihr denn so eine Art Prinzipienregeln bei Cisco, was das Thema AI angeht?
Absolut. Also generell hat Cisco jetzt nicht nur für den Bereich Collaboration, aber da ist das natürlich sofort präsent für den Enduser und da gibt es natürlich immer den größten Aufschrei, haben wir sogenannte Guiding Principles. Mhm. Das soll also heißen, wir als Unternehmen Cisco sagen, wir legen alles offen, komplette Transparenz, wir sorgen dafür, dass wir Privacy haben. Das heißt, also das, was gemacht wird, bleibt bei uns. Wir legen Wert darauf, dass das Ganze fair abläuft. Also haben unser eigenes Regelwerk auch noch darüber. Und wenn es dann um beispielsweise No-Taker oder dergleichen geht, dass da eben keine versteckten Sachen gibt, kann ich gleich auch nochmal ein Beispiel geben. Mhm. Wir sind verantwortlich dafür und das sagen wir auch ganz offen. Deswegen gibt es eben auch dieses Regelwerk, was wir da haben. Wir sehen natürlich zu, dass das Ganze auch reliable läuft, also dass das Ganze durchgehend ist und keine Unterbrechung hat, dass wir da keine Ausnahmen bilden können. Und es muss natürlich sicher sein. Und es ist relativ High-Level beschrieben, aber ich habe das Ganze, als wir angefangen haben mit dem Bereich Note-Taker und Recordings und dergleichen, wirklich einem Stresstest unterzogen mit mehreren Kollegen. Und wir haben wirklich versucht, auf einer teilweise unschönen Art und Weise das Meeting zu sprengen und haben Schimpfwörter benutzt, wir haben Beleidigungen benutzt, wir haben ethnisch nicht saubere Sachen benutzt und wir haben das nicht hinbekommen, zum Glück, also wirklich Gott sei Dank, dass das in irgendeiner Art und Weise im Meeting aufgekommen ist. Das können wir uns als Firma auch nicht leisten. Und das sind eben das, was man sagt, das sind unsere Prinzipien als Cisco. Und deswegen können wir auch nicht jedes Large Language Model mit integrieren, sondern wir müssen halt festlegen, das sind unsere Guardrails und das hält das eben ein oder auch nicht. Und wenn es das nicht kann, dann fällt es durch bei uns.
Das ist wirklich interessant, dass du das sagst. Das ist einmal der Hinweis, dass wir zu AI Defense schon eine Folge haben oder noch machen werden, nochmal, wenn es was Neues dazu gibt, was, sag ich mal, die bestehenden AI-Technologien versucht, ein bisschen in sichere Bahnen zu lenken. Auf der anderen Seite sagt es natürlich auch, dass ihr eure Prinzipien in die Produkte einfließen lasst und das nicht einfach als Stück Papier versauern lasst, sondern das halt auch wirklich umsetzt, womöglich, wo ihr Zugriff drauf habt, beziehungsweise bei den Produkten. Du hast es ja selber gesagt, es gibt eine Verantwortlichkeit und die Transparenz, die du zu Beginn angesprochen hast, bezieht sich mit Sicherheit nicht auf die Daten selbst, aber wie sie verarbeitet werden.
Genau.
Und das ist der Fall mit den Daten, mit denen man umgeht, die man im Zugriff hat. Auf der anderen Seite sind ja doch ein paar Dinge auch in der Cloud unterwegs. Und da kann man typischerweise nicht immer hundertprozentig, außer über Regularien oder Zertifizierungen, sicherstellen, dass das Gleiche mit den Daten in der Cloud passiert. Wie macht ihr denn das?
Du hast vollkommen recht. Also wir arbeiten natürlich mit Webex in der Cloud im Wesentlichen und da haben wir alle Zertifikate oder Testdate, die es da heute gibt, beziehungsweise die nötig sind und die uns auch das ermöglichen, im deutschen Markt sicher zu agieren. Soll also heißen, das deutsche C5-Testat, EU Cloud Code of Business Conduct, GDPR Compliance, die Binding Rules, EU Standard Contracted Clauses und. Das ist alles bei uns schon seit sehr, sehr lang, Gott sei Dank, mit drin und wir arbeiten da stetig dran, dass das Ganze eben auch als Standard bei uns mit in unserem Cloud-Produkt reinfließt. Wir sind, und das vielleicht noch zur Ergänzung, auch im regelmäßigen Austauschen mit unserem Rechtsabteilung, die uns da aufschlauen, was kommt Neues, woran arbeitet die EU gerade, also sowas wie ein AI-Act, der vielleicht ja auch ein bisschen konträr zu dem GDPR ist, wo es heißt, das Recht zu vergessen gegenüber AI-Act, ja, Daten trainieren, aber nur. Und also all diese Sachen sind natürlich hochbrisant und unglaublich wichtig, das auch zu verstehen. Und auch da haben wir, wenn wir die Gespräche mit den Kunden haben, über, ich aktiviere mal eben AI, flapsig gesagt, die Gespräche, wo auch unsere Anwälte mit drin sind und das Ganze natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel auch beleuchten können.
Absolut sinnig. Also, wir haben jetzt festgestellt, die Daten, die verarbeitet werden, da gibt es klare Prinzipien. Auf der anderen Seite, alles, was in der Cloud passiert, ist mit dem verfügbaren Zertifikaten versehen oder auf Kundenanfrage können auch weitere noch gemacht werden. Also ich weiß zum Beispiel, vor dem C5-Testat haben viele schon danach gefragt. Jetzt ist es da. Das gilt ja auch für andere Plattformen wie Meraki beispielsweise, das Dashboard. Genau. Also da seid ihr auch wirklich, das ist ein Commitment gegenüber der Kunden, dass ihr sagt, auch wenn wir ein amerikanisches Unternehmen sind, die Kundenwünsche unserer europäischen Kunden sind uns wichtig. Und wir bieten Lösungen dafür. Und da geht ihr jetzt sogar noch einen Schritt weiter, weil wenn die Cloud gar keine Option ist, selbst dafür habt ihr euch festgelegt, dass ihr Lösungen anbieten wollt, richtig?
Absolut. Ich meine, das sind unsere Wurzeln. Wir haben ein ganz starkes On-Premise-Portfolio und Gott sei Dank, das betreiben wir natürlich auch weiter. Und da gab es ein ganz klares Commitment im Laufe dieses Jahres, dass wir da weiter investieren werden und unser On-Premise-Portfolio nicht nur am Leben erhalten, sondern wirklich weiterentwickeln und da auch Innovationen sehen werden.
Genau, also da nochmal dazu gesagt, das ist für die Kunden interessant, die sagen, eine Cloud-Lösung kommt für mich nicht in Frage, was es bei Zoom jetzt meiner Kenntnis nach zumindest, was ich nicht weiß, nicht gibt, dass ich einfach meine Meetings, diese Plattform, auf der das abläuft, selber betreibe und selber als Gerät in meinen Rechenzentren oder im Keller betreibe und damit kann ich komplett Meetings abhalten, ohne dass ich eine Cloud-Lösung brauche.
Genau, also ich meine, der Use Case ist nach wie vor da und er ist auch sehr wichtig. Gerade bei den öffentlichen Auftraggebern fängt an mit der klassischen Telefonanlage, die on-premise steht. Und da haben wir noch Massen von draußen und die sind nach wie vor sehr gefragt in Ausschreibungen, weil am Ende der Bedarf ist da. Wenn man das ein bisschen weiter betrachtet, dann ist Telefonie quasi das Fundament. Und wenn wir da drauf aufbauen, dann geht das an Videokonferenzen, dann geht es natürlich an den Soft-Client, an Chat, also Messaging und Videokonferenzen. Und auch das haben wir komplett on-premise. Und auch da ist nach wie vor der Bedarf da und die Kunden wollen, müssen on-premise bleiben. Also einige wollen, einige müssen wirklich, weil sie in entsprechenden Umgebungen unterwegs sind, wo nichts anderes geht oder wo nichts anderes gewollt wird.
Ja, das ist ein klares Commitment. Und hier muss man auch ganz klar sagen, dieses Commitment, das du angesprochen hast von diesem Jahr, bezieht sich ja nicht nur auf Collaboration, sondern das ist ein generelles Commitment zum Portfolio, dass es hier die On-Premise-Varianten weiterhin geben wird. Der ein oder andere wird sich denken, so eine Cloud-Plattform hat halt schon Charme. Ja? Also ich bin nicht mehr verantwortlich fürs Patching, ich brauche die Ressourcen nicht bereitstellen. Es ist meistens eine Lösung, die für alle gilt. Software-Updates fließen einfach so ein ohne größere Handarbeit, wenn ich so sagen will. Bin ich als On-Premise-Kunde, sag ich mal, auf die letzte oder vorletzte Generation der Software angewiesen oder bin ich einigermaßen auf Augenhöhe mit denen, die das in der Cloud betreiben?
Ah, das ist keine Frage, auf die es ein Ja oder Nein gibt. Also wir haben in der Cloud monatlich Updates und teilweise dazwischen auch noch Security-Patches und. Der Client erfährt bei uns jeden Monat neues Update. Mal sind es Kleinigkeiten, mal sind es große Sachen. Kann ich das on-premise sicherstellen und leisten? Sicherlich nicht. Da wartet man eher darauf, dass es wirklich größere Veränderungen gibt, spürbare Veränderungen, Sicherheitspatches. Aber die Backend-Systeme brauchen jetzt nicht jeden Monat ein Update. Gerade auch, sagen wir mal, eine Telefonanlage. Die ist gehärtet, die ist sicher. Und da bedarf es nicht jeden Monat ein Update. Aber natürlich hängt man ein Stückchen hinterher. Da hast du schon vollkommen recht. Die Innovation und die Geschwindigkeit ist in der Cloud. Das ist so eine Abwägung. An welcher Stelle mache ich das und brauche ich das?
Genau, Sicherheit gegen Funktionen. Und das ist auch wie in Security ja auch. Also in Security-Lösungen ist es immer die Abwägung zwischen Usability, also wie empfindet der Benutzer diese zusätzlichen Barrieren und wie viele Barrieren brauche ich, damit ich mein System absichere. Jetzt ging ja einiges durchs Land, dass verschiedene, auch öffentliche Institutionen, ich glaube sogar das Land Schleswig-Holstein, reine Open-Source-Strategien verfolgen. Also das haben ja auch schon ein paar Städte gemacht, versucht, wieder zurück, wie auch immer, ist auch egal. Da seid ihr ja als Applikation auch raus. Wie ist denn deine Sicht auf so eine Situation? Weil ihr seid nun mal auf den Standards unterwegs, Microsoft, Apple, das, was man heute von der Stange kaufen kann. Wie siehst du die Situation?
Ich sehe das jetzt erstmal gar nicht negativ. Wenn ein großer Fisch wie ein Bundesland in Deutschland sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, dann werden die das nicht ohne Grund tun.
Und durchdacht haben?
Genau, gut durchdacht haben. Aus einem eigenen Interesse und das komplett selber zu betreiben, das bedarf natürlich unglaublich viel Know-how. Das bedarf unglaublich viel Leute, die es tun können. Das ist erstmal beeindruckend, dass das so gestemmt wird, wirklich jede Applikation oder ein Großteil der Applikation selbst und aus Open Source zu betreiben. Auf der anderen Seite haben wir schon viele gesehen, die das versucht haben und daran gescheitert sind. Da hängt man nämlich ganz häufig in dieser Spirale drin, über die wir eben gesprochen haben. Geschwindigkeit, Outcome, Sicherheit. Wenn ich wirklich nur eine Handvoll Entwickler habe, die sich aber noch mit dem Sicherheitspatch von gestern beschäftigen müssen, dann fehlt mir das natürlich nach vorne raus, wenn Feature XY mit reinkommen muss und. Ist nicht ganz so einfach. Die werden sich da ihre Gedanken gemacht haben. Wir hätten die natürlich gerne mit unseren Lösungen versorgt. Ich bin da total neutral. Also ich finde es spannend, wenn jemand so den Weg geht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, schließt man sich damit nicht selber aus oder die wirft man sich nach hinten, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt alles selber, dann bin ich viel langsamer und wahrscheinlich geschlossener unterwegs als alle anderen.
Aber theoretisch würde es ja doch nicht ausschließen, eure Hardware einzusetzen, um da nochmal eine Brücke zu schlagen, eure Hardware einzusetzen, solange ihr irgendwann mal auf die Idee kommt, den Linux-Client zu bauen für WebEx, weil dann hättet ihr theoretisch die Brücke ja schon geschlagen, weil viel mehr wäre es ja gar nicht, oder?
Du hast vollkommen recht. Also wir haben mittlerweile Linux-Clients für WebEx, auch für Calling.
Ach, okay.
Also es wär absolut eine Möglichkeit, klar, unsere Hardware einzusetzen, natürlich.
Das ist doch super.
Vielleicht eine Sache, die ist vorhin noch so ein bisschen untergegangen. Wenn wir über das Thema On-Premise oder Cloud abwägen, dann gibt es natürlich noch einen Mittelweg. Und wir als Cisco sind der einzige Hersteller, der diesen Mittelweg auch gehen kann. So ein Stück weit Unique Selling Point ist, dass wir eine hybride Architektur haben. Also soll heißen, wir können mit unserer On-Premise-Landschaft auch einen Teil in die Cloud ziehen. Mhm. Workloads von A nach B schieben, sozusagen. Also soll heißen, ich kann meine Telefonanlage, die wirklich mission critical ist, on-premise betreiben. Und wenn dann mal das Waren weg ist, dann bin ich immer noch telefonseitig erreichbar. Ich kann die Meetings aus der Cloud nutzen, klassisches WebEx, mhm. kann das mit der Telefonanlage on-premise verbinden. Und ich kann mir sogar eine sogenannte Video-Mesh-Node hinstellen. Das heißt, einen Teil der Meeting-Plattform in mein Unternehmen reinziehen. Mhm. Und damit dann zum Beispiel festlegen, okay, alle Vorstandsmeetings, die wirklich kritisch sind, weil sie so viele gute Informationen beinhalten, die behalte ich bei mir on-premise.
Okay.
Oder ich kann sagen, hey, wenn jetzt bei mir im Campus 50 Leute im selben Meeting hängen und ich 50 Mal die Warnleitung dicht mache, macht das gar keinen Sinn. Nee, absolut nicht. Dann brauche ich nur die 50 Leute bei mir lokal auf dem Campus in meine lokale Videomesh-Node reinzubrücken. Und die hat dann das Beinchen in die Cloud für den einen, der von draußen kommt. Dasselbe gilt auch für das Thema Security. Bei uns heißt das Ganze Hybrid Data Security. Damit bin ich in der Lage, die Schlüsselverwaltung, also jeder WebEx Space ist ja verschlüsselt. Mhm. Und ich kann diesen Schlüssel lokal bei mir im Rechenzentrum verwalten über diese Hybrid Data Security. Das heißt, die Daten liegen in der Cloud. Sie sind komplett verschlüsselt und ich als Unternehmen habe die Hoheit über diese Schlüssel. Und das ist so ein, schwebt ja immer mit, ne? Wenn dann irgendwie eine böse Agency von draußen sagt, ich brauche hier Zugriff, dass eine Cisco den gar nicht geben kann, weil die Schlüssel bei euch im Unternehmen liegen.
Genau, für die, die sich das bildlich nicht vorstellen, ist eigentlich sowas wie ein Schließfach, oder? Der Schlüssel liegt bei mir im Unternehmen, ich habe was an einer fremder Stelle in einem fremden Raum abgesperrt und nur mit meinem Schlüssel komme ich wieder an die Informationen.
Absolut. Genauso kann man das deuten, ja.
Na, perfekt. Du, die Fortsetzung der vorherigen Folge hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was ich mitnehme aus der heutigen Folge, und ich hoffe, das war auch für die Hörer transparent, ihr habt ein volles Commitment. Egal, ob der Kunde die reine Cloud-Lösung, eine hybride Lösung oder sogar eine On-Premise-Lösung machen will, mit kleinen Einschränkungen hat er aber die Auswahl. Und damit seid ihr relativ allein auf dem Markt, weil ihr das nämlich für alle Bereiche, sowohl den Telefoniebereich als auch den Kommunikations-Videokonferenzbereich, als auch für den Bereich Contact Center anbietet, wo sich vielleicht eine neue Folge anbieten würde. Welche Aufwände ihr betreibt, damit ihr all diesen Kundenanforderungen gerecht werdet und damit eigentlich eine Visitenkarte dafür abgebt, dass ihr die ideale Lösung seid, wenn man auf Datensicherheit Wert legt. Kann man das so zusammenfassen?
Das passt sehr gut. Vielen Dank, Peter.
Danke dir, dass du das erklärt hast, auch für diejenigen, denen das nicht ganz transparent ist. Und da deswegen freue ich mich sehr, dass du dabei warst. Danke dir.
Sehr gerne.
Vielen lieben Dank fürs Reinhören bei den IT-Komplizen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich werde in der nächsten Folge mit Osman darüber sprechen, wie wir eine Kundenanforderung umgesetzt haben, wo es darum ging, Mietern in einem Gebäudekomplex ein sicheres, verfügbares und vor allen Dingen personalisiertes Netzwerk zur Verfügung zu stellen, ohne jeden mit seinen IT-Problemen allein zu lassen.
Das waren die IT-Komplizen. Der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.